Deutschlandradio Kultur 2254.
Und wir reden heute Nacht über das, was wir am Leibe tragen, über unsere Kleidung. Das Thema Billigklamotten oder Markenhype. Wie politisch korrekt wählen Sie Ihre Kleidung aus? 00800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer. Und am Mikrofon begrüßt Sie Kirsten Lemke. Es war nicht das erste Mal, dass ein schweres Unglück uns darauf aufmerksam gemacht hat, unter welchen Bedingungen unsere Kleidung produziert wird. Aber als im April in Bangladesch ein Gebäude mit mehreren Textilfabriken eingestürzt ist, da waren die Folgen besonders schlimm. Mehr als 1.100 Menschen wurden getötet. Immerhin hat das dazu geführt, dass einige führende Textilhersteller jetzt ein Abkommen unterzeichnet haben, in dem sie sich zu mehr Brandschutz und zu besseren Arbeitsbedingungen in den Fabriken verpflichten. Ein erster Schritt. Unter den Unterzeichnern ist auch die US-amerikanische Kette Abercrombie & Fitch, die auf andere Weise in die Schlagzeilen geraten ist. Sie will nämlich erreichen, dass nur noch die sogenannten coolen Kids ihre Waren tragen, also attraktive junge Menschen. Darum gibt's die Sachen dann auch nur in Größen bis Damengröße 40. Ein Kritiker hat jetzt im Internet ein Video veröffentlicht, in dem er dazu auffordert, diese Kleidung zu kaufen und an Obdachlose zu verschenken. Kleidung sagt viel aus über den, der sie trägt. Und darüber wollen wir heute Nacht sprechen. Kleiden Sie sich politisch korrekt? Fragen Sie, wo und wie die Textilien produziert werden? Und welchen Wert legen Sie auf Marken und auf Qualität? Welche Rolle spielt der Preis? Und können wir als Verbraucher überhaupt etwas dafür tun, dass es den Näherinnen in Asien besser geht? 00800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer. Und wir haben das Thema auch schon auf unserer Facebook-Seite zur Diskussion gestellt unter facebook.com/dekultur. Und da schreibt zum Beispiel Sabine Müller: Ich finde es auch schwierig, Sachen zu finden, die ich mit gutem Gewissen tragen möchte. Ich gehe in Second-Hand-Läden, lasse Kleidung reparieren und umschneidern und habe vor Ort eine Schneiderin, die mir aus Bio-Baumwolle Dinge nach Wunsch und Maß zaubert. Insgesamt weniger wegschmeißen, Kleidung länger tragen und pflegen. Das ist meine Strategie. Thomas aus Krefeld meint: Mal angenommen, ab sofort kaufen wir keine T-Shirts unter 30 Euro. Damit machen wir die Beteiligten der verschiedenen Handelsstufen und die Hersteller reicher. Aber bei der Näherin in Bangladesch kommt nichts an. Null Niente. Und dann noch die Meinung von Dirk Friedrich, der schreibt: Wenn wir keine billige Kleidung kaufen, müssen das die Näherinnen mit Arbeitslosigkeit bezahlen. Und auf unserem Anrufbeantworter unter 00800 2254 2254 haben sich auch einige Hörer schon vor der Sendung gemeldet.
Frau Santander aus Berlin. Eigentlich sollte die Frage lauten: Wie politisch korrekt erlaubt Ihr Portemonnaie, Ihre Kleidung auszuwählen?
Schreich aus Göttingen. Billige Sachen, die unter 50 Euro kosten, kaufen wir nicht.
Marlene Fechmann, ich rufe auf Aurich an. Ich kaufe mir keine Billigklamotte. Ich kaufe meine Kleidung in der Nähe hier. Und zwar ist es teilweise Kleidung aus zweiter Hand. Die kann ich günstig erwerben und einen Betrag spenden. Und der Erlös geht zugunsten ostfriesischer bzw. friesischer Selbsthilfegruppen. Und einen Teil meiner Kleidung kriege ich geschenkt.
00800 2254 2254. Billigklamotten oder Markenhype? Wie politisch korrekt wählen Sie Ihre Kleidung aus? Einige Stimmen dazu haben wir gehört und jetzt steigen wir ein in die Live-Diskussion bei Wolfgang Stark in Berlin. Guten Morgen, Herr Stark.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch in die Runde.
Ja, was sagen Sie? Wie verhalten Sie sich?
Also ich möchte nur auf eins hinweisen: Billig und Marke. Nehmen wir mal als Beispiel das iPad zum Beispiel. Das ist ja ein Markenprodukt. Das wird zum Beispiel unter Umständen hergestellt, die fast ähnlich sind wie die Umstände in Bangladesch.
Gut, wir wollen aber heute Nacht jetzt mal über Kleidung sprechen.
Okay, da nur zu Marken. Ich weiß auch, dass andere Kleider, die von Markenhäusern verkauft werden, in Bangladesch produziert werden. Zum Beispiel H&M ist ja nun kein Billigheimer. Und ich habe schon seit Jahren eigentlich keine Klamotten mehr gekauft. Ich habe jetzt im Augenblick ein T-Shirt an, langärmeliges T-Shirt an, das ist 30 Jahre alt. Meine Jeans sieht auch so aus wie 25 Jahre und so weiter und so fort.
Aber da müssen Sie ja zumindest damals mal sehr auf Qualität geachtet haben, wenn ein T-Shirt so lange hält, denn meistens sehen die nach ein paar Wäschen dann nicht mehr so gut aus.
Ach, wenn die nicht so gut aussehen, muss es ja nicht meine Meinung sein, dass die nicht gut aussehen. Ich kann die ja trotzdem anziehen. Also, ich meine, was sieht nicht gut aus? Das, was mir selber nicht gefällt, sieht nicht gut aus an mir, sage ich mal.
Also Sie kaufen gar nichts mehr nach Möglichkeit?
Ich habe in den letzten Jahren nicht ein einziges Kleidungsstück gekauft, tatsächlich. Mhm. Strümpfe habe ich gekauft, Strümpfe,
ja. Das ist ja wirklich
aber das ist auch schon alles.
Erstaunlich. Und ja. als Sie noch was gekauft haben, damals haben Sie da darauf geachtet, was Sie kaufen? Oder sind Sie nach Preis gegangen oder nach Qualität oder nach Marke? Was waren da die Kriterien? Oder nach Gefallen, Farbe?
Nach Gefallen, einfach nur nach Gefallen. Mhm. Und das ist es eigentlich auch gewesen dann. Ne? Also nur nach Gefallen gekauft. Und
war da für Sie auch schon im Hintergrund, dass Sie gesagt haben, die Bedingungen passen mir nicht?
Nee, das war damals nicht bekannt alles. Mhm. Ne? Und ich kann mir diese neuen Handelsbeziehungen zwischen Bangladesch und Deutschland, die hat es ja damals nicht gegeben. Und ich könnte mir vorstellen, wenn es die damals gegeben hätte, unter der Gesellschaft, wie ich sie damals kannte, wäre kein Markt hier in Deutschland dafür entstanden, weil die Produktion eben so elendig ist.
Nun, also der Kleidung. Wissen wir einiges mehr inzwischen darüber, über die Bedingungen, unter denen die Kleidung, die wir hier kaufen können, hergestellt wird. Irgendwann werden Sie wahrscheinlich doch mal wieder was Neues kaufen müssen. Wie werden Sie da vorgehen?
Eine Jeans ist demnächst irgendwann mal wieder fällig und so. Da habe ich keine großen Probleme. Nee, aber jetzt mal ganz im Ernst. Ich meine, wir leben in einer Gesellschaft, die eine Handelsbeziehung mit einem anderen Land hält. Wir haben hier eine Gewerkschaft, wir haben hier 35-Stunden-Woche und so weiter und so fort. Und trotzdem ist es möglich, dass diese Handelsbeziehung, die mit Bangladesch geführt wird, unter einem derart niedrigen Niveau läuft. Das will mir einfach nicht in den Kopf. Dass hier oben bei den Gewerkschaften und auch bei den Leuten hier, dem Verbraucherministerium, nichts gemacht wird, um, dem Einhalt zu gebieten, dass also mit derartigen Arbeitsbedingungen, ist ja genau wie mit den Kohlen. Die Chinesen Kohlen, ne, die sind da hier nach Deutschland, diese Pensionen sind die eingestellt worden, weil in Deutschland die Kohle.
Nun sind es gerade die beiden großen internationalen Gewerkschaftsverbände, die sich dafür eingesetzt haben, dass dieses Abkommen zustande gekommen ist, das jetzt unterzeichnet worden ist, an dem ja sicherlich noch nicht alle Textilhersteller teilnehmen, aber immerhin doch einige der großen und wo zumindest mal schrittweise doch sich die Arbeitsbedingungen verbessern. Also man kann jetzt nicht den Gewerkschaften der Untätigkeit vorwerfen.
Ich will das mal ganz krass sagen. Natürlich werfe ich den Gewerkschaften große Untätigkeit vor und auch der internationalen sozialistischen Organisation, der ja der SPD angehört, dass da so viel Blut fließen muss, bevor die sich an einen Tisch setzen und dann dem Markt gegenüber demonstrieren, wir tun was. Das ist viel zu spät. Mhm. Das macht die anderen Menschen auch nicht mehr lebendig, die dann gestorben sind an diesem Handelsverhältnis.
Herr Stark, danke für Ihre Meinung.
Gerne.
Eine gute Nacht an Sie.
Ito.
Und wir bleiben in Berlin bei Frau Nemisida. Guten Morgen.
Grüß Gott, Kirsten Nemke. Ich habe vor einigen Jahren gehört, in Usbekistan, da sind große Baumwollplantagen. Und Kinder müssen diese Pflanzen erstmal in den Boden bringen, dann werden große Wägen Pestizide da reingeschmissen in die Äcker, die sind schon richtig verseucht. Und wenn es zur Ernte geht, werden diese Plantagen mit Napalm besprüht, dass sie entlaubt sind und besser zu ernten sind. Mhm. Und das müssen Kinder machen, da ist Kinderarbeit. Und die Kinder werden kaum 20 Jahre alt. Hm. Ich will das bloß mal mit einfließen lassen.
Also Sie meinen, dass wir nicht nur nach Bangladesch und in die Textilfabriken, in denen dann die Kleidung genäht wird, hinschauen, sondern auch anderswo, wo schon vorher in der Produktion wirklich schwere menschliche Opfer gebracht werden für unsere Kleidung. Ja, aber welche Schlüsse ziehen Sie daraus, wenn wir so etwas wissen? Wie gehen Sie damit um, mit diesem Wissen?
Ich habe ein schlechtes Gewissen und habe null Ahnung, was man dagegen tun könnte. Ich selbst bin sparsam mit Kleidung. Ich habe Schlangenlichter gekauft, auch deswegen, weil mir nichts gefällt, was heute angeboten wird. Hm. Also es hat mit dem Preis alleine gar nichts zu tun. Ich habe eine wunderbare Kostümbildnerin, wo ich mir schöne Sachen machen lasse. Die kann ich aber nur ein paar Mal anziehen, das kann man nicht jeden Tag. Und sonst meine Jeans und T-Shirts, die sind alle sehr alt und ich mag sie so.
Aber das heißt also, wenn Sie Kleidung kaufen, dann gehen Sie einzig und allein danach vor, was Ihnen gefällt. Das ist dann das einzige Kriterium.
Ach Gott, wissen Sie, das ist so schwer zu sagen. Was will ich denn machen, wenn ich eine neue Jeans will? Was will ich da machen? Großartig. Soll ich sagen, wo sie her ist, kann mir keiner sagen. Da ist man auf sich selbst gestellt. Und ich glaube nicht, dass ich da eine große Einwirkung habe bei den wenigen Sachen, die ich kaufen würde.
Aber glauben Sie nicht, dass das doch auch was verändern würde, wenn die Verbraucher einfach auch nachfragen und darauf bestehen zu erfahren, also woher die Sachen sind, das erfährt man ja aus dem Schild, da steht ja dann schon drin, wenn es in Bangladesch hergestellt ist. Aber da doch mehr darauf zu dringen und zu sagen, es ist uns nicht gleichgültig, unter welchen Bedingungen die Ware produziert wird.
Ja. Bloß die Antworten, da glaube ich sowieso nicht dran. Das ist das andere. Also, dass eine größere Bevölkerungsschicht sich dafür jetzt einsetzt und nachfragt, das wäre schon gut.
Das wird ja möglicherweise auch dann die Politik doch mal unter Druck setzen, auch etwas zu tun.
Ja. Es ist so schwierig. Aber ich danke, dass Sie das Thema gebracht haben.
Und ich danke Ihnen für Ihren Anruf, Frau Nemesida.
Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Gleichfalls, danke.
Tschüss. Und wir bleiben heute wieder in Berlin. Jetzt ist Detlef Möser am Telefon. Guten Morgen.
Ja, schon guten Morgen, Frau Lemke.
Ja, komisch, dass das Thema so Berlin-lastig ist. Dafür habe ich jetzt keine Erklärung. Ist vielleicht ein Zufall.
Ja, also ich habe selber früher öfter auch so Markenprodukte gekauft, aber keine, also bewusst Fälschungen, ne? Also keine Lacoste-T-Shirts und sowas.
Also da, wo die Zeichen drauf waren, ohne dass es tatsächlich von dieser Firma war.
Richtig. Und ich war mit der Qualität eigentlich nicht unzufrieden. Also das ist das Erstaunliche. Ne?
Meine Markenpiraterie ist ja auch ist noch ein anderes Thema, auch ein sehr böses. Da kann man auch viel zu sagen. Aber ging es Ihnen denn, also Ihnen ging es tatsächlich darum, dass dann das Logo auf dem Hemd drauf war und es so aussah, als hätten Sie das jetzt für viel Geld gekauft?
Nicht unbedingt. Das ist ein angenehmer Nebeneffekt.
Also ging um die Qualität einfach nur.
Richtig. Und ich habe das Thema, es ist doch nicht am Thema vorbei, wie Sie sagen, weil ich habe die in Thailand gekauft, die Ware. Und das ist ja auch so ein Billiglohnland.
Aber dann sind es, glaube ich, ja sogar echte Markenwaren, die nur illegal verkauft werden, nicht?
Nee, das glaube ich nicht. Das sieht man ja an den Preisen dann, ne? Ich meine, einen gewissen Preisniveau muss dann ja auch selbst da schon erreicht sein, denke ich mal. Mhm. Und wenn man die Sachen für 2 Euro kriegt oder so, dann kann das niemals ein Markenprodukt sein, denke ich mal, selbst da nicht, oder?
Wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle, wenn Sie etwas für 2 Euro kaufen, dann können Sie davon ausgehen, dass da bei dem, der es hergestellt hat, dann gar nichts übrig bleibt. Ne?
Tja, aber was will man machen? Übrigens habe ich selber auch mal Waren in größeren, also ich habe Waren importiert aus Thailand. Ne? Mhm. Also, oder hier eingeführt.
Also auch Kleidung?
Auch Kleidung, ja. Aber dann natürlich keine gefälschten. Also das darf man nicht. Und da hätte ich auch ein ganz schön Probleme gekriegt beim Zoll, spätestens dann. Ne?
Aber wie geht es Ihnen denn jetzt damit, wenn Sie jetzt darüber nachdenken, dass Sie damals für sehr geringen Preis da Kleidung gekauft haben, wenn man jetzt weiß, das ist hergestellt von Näherinnen, die eigentlich unter unwürdigen Bedingungen arbeiten müssen?
Ich habe ja direkt ab Werk gekauft oder ab vom Großhändler. Und ich habe mir da auch mal die Fabrik da, wo die hergestellt werden, besichtigt. Also ich habe darauf gedrungen, die mal besichtigen zu dürfen. Und ich habe da keine schlimmen Sachen festgestellt. Also die Arbeiterinnen waren da ganz relaxed, also keine Hektik oder so. Ich bin Laie, relativer Laie. Ich habe da aber persönlich nichts Schlimmes festgestellt. Und dann war ich dann.
Wissen Sie denn, wie die bezahlt worden sind? Wussten, haben Sie das erfahren damals?
Das haben die mir nicht gesagt, aber man kann sich es ja denken, ne? Dass die nicht gerade hoch bezahlt wurden. Aber,
wenn ich jetzt höre, dass das in Bangladesch der Mindestlohn, den die da bekommen, bei 30 Euro pro Monat liegt, dann denke ich mir, dass selbst in Bangladesch das verdammt wenig ist.
Ja, also in Thailand war damals, der Mindestlohn knapp 200 Euro im Monat. Mhm. Also der war schon bedeutend höher als in Bangladesch. Ne? Also so schlimm war das dann nicht. Da gibt es da auch schon graduelle Unterschiede, ne? Selbst in Entwicklungsländern. Na gut, heute hört man kaum noch was, dass aus Thailand Ware exportiert wird, also hier nach uns jedenfalls. Die kommen dann eben, also das ist ja schon wieder dann Hochpreis an mittlerweile.
Aber ist das für Sie denn heute nun ein Kriterium, dass Sie überlegen, wenn ich was kaufe, dann soll der, der es hergestellt hat, auch davon leben können?
Ja, natürlich. Naja, das schon. Aber was kann man machen? Wie vorhin auch schon einige Hörer sagten, wenn man gar nichts mehr kauft ist in Ländern, dann nimmt man denen den Job auch noch weg, ne?
Also, ja, und teuer kaufen heißt nicht unbedingt, dass bei den Näheren mehr ankommt, nicht? Da muss man dann schon sich mehr Mühe machen und gucken, ob man eben so fair gehandelte Ware kauft oder sowas, nicht? Das ist dann.
Naja. Ja, und ich habe dafür nicht persönlich jetzt den Schluss gezogen. Unter anderem hier, weil ich es mir auch nicht leisten kann, die ganz teuren Sachen zu kaufen. Ich gehe einfach dann in etwas hochpreisigeren Second-Hand-Läden. Und dann kann man auch noch guten Gewissens dann auch eben halt etwas besser Ware zu günstigen Preisen kaufen.
Das ist ja was vorhin auch da eine Anruferin auf unserem Anrufbeantworter vorgeschlagen hat. Wenn man Secondhand kauft, dann weiß man eben einfach auch, dass man nicht dieser wahnsinnigen Verschwendung da noch, die nicht noch unterstützt, sondern sagt, genau. Dann werden die Sachen wenigstens lange getragen und nicht einfach gekauft und weggeschmissen. Herr Möse, ich danke für Ihre Meinung.
Keine Ursache.
Ihnen eine gute Nacht. Tschüss.
Ebenfalls. Tschüss.
Jetzt gehen wir mal nach Bremen zu Kirsten Frelsen. Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Linke. Es hört sich ja jetzt an, als ob ich Wiederholungstäter werde.
Wieso?
Weil das ist nämlich genau nach dem Plan, dass ich eigentlich seit jeher eingekauft habe. Aber ich habe nicht gewusst, dass es diesen Unterschied gab, weil das ist ja erst in den letzten Jahrzehnten so richtig hat es sich um sich gegriffen. Und ich bin darauf aufmerksam gemacht worden, als ich irgendwo im Schweden war, wo wir bei einer Fabrik vorbeigeguckt haben, weil die eben auch eine Verkauf hatten. Und da habe ich mich gewundert über einen Preisunterschied. Und da hat jemand mir gesagt, ja, es ist ein Unterschied, wenn steht Design oder Designed by oder Design in Schweden und dann soll man gucken, dass es anderswo produziert ist. Und das erklärt den Preisunterschied. Und dann ist es natürlich klar, was man dann unterstützt in dem Moment, wo man das macht, weil man das nicht wissen kann. Und seitdem bin ich noch systematischer gewesen, weil ich immer schöne Sachen gerne getragen habe, aber nicht so besonders modische. Und das heißt, das ist mehr klassisches Design. Und da geht man in den allerbesten Secondhand-Laden, wo Menschen, die ich... Manchmal sieht man ganz neue Stücken für gar nichts oder fast gar nichts, weil die nicht getragen wurden. Aber da eben die beste Qualität. Und das sind ja noch hochwertige Sachen. Und die kennen Sie 5 Jahre, das können Sie 10 Jahre tragen, wenn Sie das ordentlich pflegen.
Aber da müssen Sie natürlich dann auch Glück haben, dass das, was Ihnen gefällt, gerade zufällig auch in Ihrer Größe da
ist. Das ist richtig. Aber das Zweite, das ist ja nicht die einzige Art und Weise, günstig einzukaufen. Wenn Sie genau wissen, was Sie haben möchten oder was demnächst auf dem Tapet steht, da können Sie zum Ausverkauf, man kann das ja untersuchen zu einem Zeitpunkt, wo das zum Normalpreis ist. Und da schreibt man auf, welche Größe das ist und dann gehen sie einfach zum Ausverkauf und suchen dann, wo sie wissen, dass sie die und die Waren haben, also die und die Marken haben, dass sie dann in etwa das gefunden haben, was sie brauchen. Aber ich meine, an manchen kaufen sie ja nicht jedes Jahr. Oder so die größere, wirklich wichtige Sachen. Und da lohnt es sich zu warten, bis man wirklich etwas, bis man das richtig gefunden hat.
Also auf alle Fälle ist bei Ihnen beim Einkaufen neben Ihrem Geschmack ganz wichtig auch noch, was es kostet.
Ja, nein, das heißt, die Qualität ist wichtig und das ist das ist preiswert, weil Sie können nämlich, ich habe festgestellt, dass bei den teuersten und allerbesten Laden, da kriegen Sie manchmal, wenn das Ausverkauf vorbei ist, da werden die noch einmal reduziert, die Reste, weil sie die Lagern entleeren. Mhm. Und das ist besonders bei den kleinen, sehr feinen Laden.
Mhm.
Und dann lohnt es sich.
Tja,
aber es ist einfach nur ganz systematisch. Man muss da sehr streng sein. Aber es lohnt sich, weil ich sehe, ich habe ja Sachen, die 10 Jahre alt sind und da fragt niemand danach. Die sagt, die sieht immer elegant aus und ich denke, das ist nicht elegant, das ist einfach nur ganz, ganz, ganz normal. Aber mit Unifarben, da steht ja kein Jahrstal da drauf.
Ich danke Ihnen für Ihren Anruf.
Ja, bitte.
Gute Nacht nach Bremen.
Ihnen auch noch.
Wir sprechen heute Nacht über die Frage Billigklamotten oder Markenhype. Wie politisch korrekt wählen Sie Ihre Kleidung aus und nach welchen Kriterien wählen Sie Ihre Kleidung aus? 00800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer hier im Studio von Deutschlandradio Kultur. Und Ursula Boström ruft uns an, auch aus Berlin wiederum. Guten Morgen.
Guten Morgen. Also ich rufe an, weil ich aus der Branche stamme. Ich bin Designer und Schnittpiece gewesen, bin jetzt schon älter, habe also bis späten 90er Jahre in der Mode gearbeitet und war auch war in England und in Schweden, in England zu den Hochzeiten und dann später in Schweden, wo nichts mehr in Schweden produziert wurde. Ich habe damals miterlebt, wie H&M aufmachte, den ersten Laden, und da wurden die Sachen schon in Finnland hergestellt, weil die Schweden hatten praktisch ihre ganze Modeindustrie eingestellt.
Also und wann ging das alles nach Asien? Also Finnland ist ja noch um die Ecke, Asien. Aber Asien ja, ist aber ja dann später
schon
gekommen.
Mitgekriegt, wir haben schon in England Ende der 60er Jahre so gewisse Schmucksachen, aber das wurde hochwertig, also gestickte Sachen, das wurde sehr hochwertig bezahlt. Das war dann trotzdem nicht billig, so besonders billig gearbeitet. Mhm. Ich habe aber auch noch in München in großem Modezentrum gearbeitet, eine Firma, die sehr hochwertig war, Kweißer. Die haben ihre Zwischenmeister noch in Deutschland gehabt damals, haben dann aber absichtlich zugemacht, so praktisch, weil es sich für die Besitzerin meinte, es lohnte sich nicht mehr, und sie war eifersüchtig auf die Designer. Also ich kann nur sagen, wenn ich einkaufen gehe, ganz egal wo, ich weiß noch, was für super Qualität, zum Beispiel H&M war früher mal. Es war fantastisch, die Sachen gingen nicht ein, es war auch, wie gesagt, sagte ich ja, das war in Finnland hergestellt. Und wenn ich heute gehe, ich kann überhaupt nicht verstehen, ich sehe natürlich an jedem Stoff sofort, was das ist, dass das T-Shirt eingehen wird, dann brauche ich nur gucken, ich gucke immer, wo es hergestellt ist, was es für Material ist, wie die Zusammensetzung vom Material ist, und
weil Sie sagen, Sie gucken, wo es hergestellt ist. Es wird ja in Deutschland zum Beispiel wird ja fast gar keine Kleidung mehr hergestellt. Nicht? In Deutschland wird ja fast gar keine Kleidung mehr hergestellt.
Ja, aber es gibt trotzdem Unterschiede. Man kann es hochwertiger herstellen. In der Türkei hergestellt, in Polen hergestellt.
Ich frage deswegen nach Frau Boström, weil ja auch durchaus hochwertige Sachen in Asien gefertigt werden.
Das weiß ich ja. Ich habe in einer großen Firma im Modezentrum, wo ich selber Sachen bestellt habe in München, da kam dann, ich habe zum Beispiel für Kinder eine riesen Abteilung gehabt, es war aber nur Großhandel, also nur Leute mit Karte kamen da rein. Und dann kamen die Falke-Strümpfe, also Markenwaren oder Socken.
Die werden noch in Deutschland hergestellt, habe ich jetzt gelesen.
Die kamen damals genauso aus der gleichen Fabrik, wo ich dann die billigeren für die Kinder bekommen habe, und die Falke-Sachen wurden dann teurer verkauft. Das waren diese typischen Muster, wissen Sie, die es gab. Und das fing ja schon an, das war schon ziemlich schlimm, und wir hatten auch Textilien, die theoretisch, wo man dann so Ausschlag kriegte, wenn man die aus dem Lager holte, weil die so giftig rochen.
Ich wollte jetzt trotzdem nochmal nachfragen, weil eben die Qualität ja nicht unbedingt eine Frage des Herstellungslandes ist. Aber
ich habe ja die Filme gesehen, wie die das färben, dass sie in dieser, wie sie die Stonewashing machen, die Leute atmen das ein. Sowas habe ich überhaupt nie. Ich bin so in der Industrie, und ich habe ja für die Konfektion gearbeitet nach meiner Ausbildung in England. Also richtig Konfektion mit vielen, vielen Verkaufssachen und super. Aber was diese Firmen, die Marken, weil ich weiß genau, ob es jetzt Max Mara ist oder irgendwer, jeder benutzt, macht es billig.
Hat denn der Verbraucher Ihrer Meinung nach überhaupt die Möglichkeit, darauf Einfluss zu nehmen? Und wenn ja, wie?
Wenn man das jetzt zu so einem politisch wirklich mal macht, dass man sagt, nicht, dass man die Leute dort, denen die Arbeit wegnimmt, aber dass man einfach die Firmen zwingt. Wenn sie da produzieren, dann müssen die nach gewissen Standards produzieren. Die Leute müssen Pause haben können, die dürfen nicht eingeschlossen werden. Das wusste ich noch aus Amerika, da war das auch schon so in den 60er Jahren, dass Asiaten praktisch in New York bei Herstellern eingeschlossen waren.
Also die Abnehmer hier sollen einfach erzwingen, dass das, was sie dort herstellen, dann auch entsprechend produziert wird.
Weil es ist nämlich so, die Couture, die sogenannte teure Ware, ist genauso billig hergestellt.
Frau Boström, danke für Ihren Anruf, für Ihre Erfahrung aus der Branche und eine gute Nacht an Sie.
Also ich würde politisch Druck machen auf alle Hersteller. Und dann Sachen in Unterschrift zu leiten, das ist ja lächerlich. Ne?
Danke Ihnen.
Die wissen ja, was sie gemacht haben.
Danke Ihnen und eine gute Nacht.
Gut.
Tschüss. In Essen ist Karl Blume am Telefon. Ich grüße Sie. Guten Morgen.
Guten Morgen. Ich grüße Sie auch. Ich habe gerade meine Vorgängerin zugehört. Und dazu muss ich sagen, das sind alles fromme Wünsche. Ich habe das Gefühl, dass da sehr kapitalistische Verhältnisse sind. Und egal, was wir sagen, selbst wir haben hier in Deutschland soziale Marktwirtschaft und was weiß ich nicht, mit Fleischskandalen und mit Hühnerskandalen und sonst was, obwohl wir also Kontrollen haben und alles Mögliche. Und diese fernöstlichen Länder, die sind sehr, sehr kapitalistisch. Und ich glaube, wir haben wirklich wenig Einfluss. Da sagten die uns ja auch, sie hätten diese Fabriken kontrolliert und trotzdem sind sie eingestürzt.
Aber wenn Sie sagen, wir haben wenig Einfluss, welche Schlüsse ziehen Sie denn in Ihrem Einkaufsverhalten daraus? Sagen Sie, es ist egal, ich kann sowieso nichts ändern? Oder?
Nein, das sage ich nicht. Aber ich möchte ganz kurz noch sagen, Sie erwähnten vorhin, dass wir ja wissen, woher die Kleidung kommt, weil das im Etikett vermerkt ist. Das ist leider heute auch nicht mehr durchgegangen. Der Fall. Da steht auch zum Beispiel für irgendeinen Discounter hergestellt oder so. Und da wissen Sie gar nicht mehr, aus welchem Land das kommt, unter welchen Voraussetzungen. Und wenn man heute sagt, da müsste nur jedes Teil 20 oder 30 Cent teurer sein, was ja leicht möglich wäre, damit die Näherin dann nicht 30, sondern 50 oder 60 Euro verdienen wird, dann kann man mit 100%iger Sicherheit sagen, dass in dem Maße, in dem die mehr verdienen, auch die Mieten in den Häusern, in denen die da zusammengepfercht sind, erhöht werden und dass die beteiligten Firmen sich den Mehrgewinn reinstreichen würden. Und das ist unendlich schwer, weil da sehr kapitalistische Verhältnisse sind, sehr, sehr schwer ist, das an den Hersteller, an den ursprünglich, an die Näherin weiterzugeben.
Dann aber nochmal meine Frage an Sie. Ja. Welche Schlüsse ziehen Sie für Ihr persönliches Kaufverhalten daraus?
Also ich sage jetzt mal, nicht so viel, nicht jede Mode mitmachen, nicht jeden Frühjahr, jeden Herbst irgendwas Neues kaufen. Ich weiß, dass die Leute davon leben, aber bei uns ist eine solche Verschwendung und das ist wie in der Lebensmittelindustrie. Unser Schweinefleisch, das wird in dieser Massentierhaltung gemacht, weil die Leute das nachfragen und immer billig, billig, billig haben. Und wenn ich mich an diesen ganzen Konsum, ich sag's jetzt mal in Anführungszeichen, Terror nicht so sehr beteilige, dann habe ich das Gefühl, ich tue einen Beitrag dazu. Wenn ich keine Plastiktüten verwende, dann gibt es die zwar immer noch, aber es ist ein bisschen weniger Plastikabfall und weniger Erdöl verbraucht und so. Also ich möchte mich eben diesem ganzen übermäßigen Konsum nicht so anschließen. Und wie in der Lebensmittelindustrie, das ist ja nicht mehr irgendwas anderes, Nahrungsmittelindustrie, so ist das ja bei uns in der Kleidung auch, dass da also die verrücktesten Moden, Hauptsache jeden Frühjahr, jeden Herbst kommt irgendwas anderes raus, um die Umsätze zu steigern.
Herr Blume, vielen Dank für Ihren Anruf. Danke für Ihre Meinung. Tschüss und gute Nacht.
Ja, ebenso. Danke.
Wir sprechen über Billigklamotten und Markenhype. Wie politisch korrekt wählen Sie Ihre Kleidung aus? Und ich hatte auch eingangs ja den Fall der Firma Abercrombie & Fitch genannt, die eben nicht gern möchten, dass dicke oder arme Leute ihre Kleidung tragen. Das ist ja nun noch wieder eine neue Form der Perversion, gegen die sich jetzt aber auch Widerstand regt. Auch darüber können wir sprechen. Sie können anrufen noch bis 2 Uhr unter 00800 2254. 2254. Guten Morgen, Joachim Aldinger in Eckernförde.
Ja, guten Morgen. Endlich mal einer nicht aus Berlin.
Naja, ne, wir hatten jetzt ja auch Essen und Bremen schon. Ja. Aber trotzdem, ich grüße Sie in Schleswig-Holstein.
Ja, also ich muss dazu sagen, ich bin jetzt 65 und habe mir in den letzten 2 Jahren gar keine Kleider mehr gekauft, weil ich an sich, die ich trage, sehr, bis sie wirklich kaputt ist, trage. Ich kaufe mir garantiert keine Markenklamotten, weil ich einfach diesen Hype nicht mitmachen möchte. Ich versuche hier in Eckernförde, wenn ich mir Kleidung zu kaufen, hier in Eckernförde beim örtlichen Händlerdienste, was die noch gibt, zu kaufen. Und es gibt auch, und ich weiß nicht, ob es jetzt noch gibt, aber vor 2-3 Jahren habe ich auch mehrere Sachen beim Transferhandel gekauft.
Ne? Mhm. Und also das erzählen Sie mal näher, bitte.
Also es gab, es gibt da ja...
So, also Transfer kenne ich jetzt vor allem als in Lebensmitteln und weniger bei Kleidung. Aber erzählen Sie, wo Sie die bekommen und also welche Bedingungen da bestehen.
Es gibt ja diese dritte Weltreden von der Kirche.
Mhm.
Und die hatten in Kiel damals auch tatsächlich Jeans und solche Sachen im Angebot, die man dann kaufen konnte.
Und was kosten die? Sind die teurer als
andere? Die waren ungefähr 10-15% teurer.
Mhm. Also noch im Rahmen eigentlich.
Es war noch durchaus, sagen wir mal, natürlich nicht mehr verglichen mit welchen, sagen wir mal so, mit 15 oder so oder 10 Euro von Karstadt oder was, das ich von den Billigmarken. Sondern
gut, aber es gibt ja auch teure Marken und da zahlt man dann wahrscheinlich noch mehr für eine Jeans, die dann nicht fair produziert
wurde.
Das
denke ich schon, aber wie gesagt, also ich meine jetzt vom Normalverbraucher, der sagt, wie gesagt, wenn ich das verglichen habe mit den örtlichen Jeans, die ich hier so bekommen habe im Laden, dann war das tatsächlich also 10-15% und die Qualität war sehr gut.
Und der Schnitt war auch ordentlich und also die sind jetzt nicht schlechter als irgendwelche anderen.
Also ich meine, vom Schnitt kann ich mir nicht so sagen, ich bin ein Mann und ich kaufe meine Hosen ein, deswegen weiß ich nicht, ob die jetzt wirklich so gut sitzen.
Na, Hauptsache, sie fühlen sich wohl da drin.
Ja, das habe ich. Und es gibt aber auch so, sie haben hier in Eckernförde zum Beispiel einen Laden, der spezielle Sachen herstellt. Also ich wollte damals unbedingt eine Hose aus Leinen haben und solche Sachen. Das gibt's also noch. Ne? Mhm. Man muss nicht unbedingt, denke ich, diesen Hype mitmachen. Und was man ja auch wissen muss, dass es tatsächlich auch bei uns noch Webereien gibt oder so, Handwebereien, die das kaufen. Allerdings muss man natürlich dazu sagen, das kann man sich vielleicht einmal im Jahr nur leisten, ne? Wenn man also einigermaßen Normalverdiener ist, weil die dann natürlich dann auch wirklich nicht ganz so billig sind. Ne?
Aber kann aber wahrscheinlich auch lange halten.
Hier habe ich heute noch, ja.
Mhm.
Ne? Also es ist wirklich so, man muss nicht, ich meine, klar, wenn man natürlich jedes, ich muss dazu sagen, ich habe in meinem Schrank, habe ich mal geguckt, ich glaube, ich habe 4 Hosen hängen und ein Jackett und ungefähr insgesamt 15 T-Shirts und so weiter.
Das ist überschaubar.
Ja, und ich glaube, damit hängt das auch zusammen. Mhm. Also wenn man, dann ist auch das Argument, dass man eben unbedingt billig kaufen muss, nicht unbedingt gegeben. Ne?
Dankeschön für Ihren Anruf, Herr Aldinger. Gruß nach Schleswig-Holstein. Tschüss.
Ja, tschüss.
Jetzt geht's weiter wieder nach Bremen zu Hermann von Storch. Guten Morgen.
Ja, hallo. Also ich bin der Meinung, dass es gar nicht davon abhängt, wie groß der Preis ist, wie hoch der Preis ist, ob die Ware fair produziert wird oder nicht. Sondern das hängt von diesen Großkonzernen ab, die damit ihre Profite machen wollen. Und das Schlimme war eben bisher, dass die Profite machen konnten, so auf Teufel komm raus und keiner hat sich drum gekümmert, wie unter welch schlimmen Verhältnissen dort die Arbeiterinnen arbeiten müssen. Es ist ja jetzt schon ein erster Schritt gemacht mit dieser Unterzeichnung dieser Vereinbarung von mehreren Textilkonzernen.
Ich glaube auch, das war tatsächlich nicht so bei uns in der Öffentlichkeit so bewusst oder es wurde nicht so viel darüber gesprochen, wie zum Beispiel seit im letzten Jahr dieses große Feuer war oder eben jetzt der Einsturz. Das war ja nun wirklich das schlimmste Unglück dieser Art, weil da so furchtbar viele Menschen zu Tode gekommen sind. Man hat sicherlich mal gehört über die Bedingungen, was ja eben auch schon angesprochen wurde, wie diese Stonewash-Jeans mit Chemikalien bearbeitet werden, damit sie gewaschen aussehen und da wirklich die Menschen dieses Zeug ständig einatmen müssen und krank werden. Das sind Sachen, die man mal vereinzelt in den Medien gesehen hat, aber dass so viel darüber berichtet wird und so flächendeckend, das ist ja auch noch nicht so lange, dass wir wirklich es einfach wissen, was da passiert.
Ja. Und es ist auch nachgewiesen, dass auch teure Markenkonzerne auch unter diesen schlimmen Bedingungen stellen lassen haben, also da, auch wo die Leute viel Geld bezahlt haben für ihre Kleidungsstücke, wurde trotzdem mit solchen schlimmen Methoden dort gearbeitet und die Konzerne haben die Profite eingestrichen.
Aber wenn wir jetzt uns darauf besinnen, dann wirklich diese fair produzierten Waren zu kaufen und zu sagen, wir kaufen dann vielleicht seltener und geben dann im Ausnahmefall einfach auch mehr aus, dann würde das ja doch auch die großen Textilhersteller unter Druck setzen.
Ja, das glaube ich wenig, weil insgesamt wirkt sich das wenig auf deren Bilanz aus. Also da würden sie vielleicht ein paar Prozent weniger Gewinne machen, aber ich finde, viel wichtiger wäre, dass politische Aktionen stattfinden, um die dortigen Regierungen zu zwingen, freie Gewerkschaften zuzulassen. Also dort finden jetzt fürchterlich viele Massendemonstrationen statt, dort in Bangladesch gegen diese Arbeitsbedingungen. Ja. Und die werden aber ziemlich unterdrückt, diese Demonstrationen, weil dort gibt es noch keine freien Gewerkschaften, kein freies Demonstrationsrecht. Das müsste von hier aus viel mehr unterstützt werden. Und da ist auch unsere Regierung gefragt, denn die könnte einen großen Druck ausüben auf die dortige Regierung, um freie Gewerkschaften zuzulassen. Das hat bisher unsere Regierung aber leider nicht getan, auch die anderen westlichen Regierungen. Und das wäre ein wichtiger Schritt, auch dass unser deutscher Gewerkschaftsbund sich da für diese Sachen einsetzt. Und dass wir als Bürger oder Gewerkschaftsmitglieder uns dafür einsetzen, dass sowas in die Wege geleitet wird. Damit würden wir den Leuten dort viel mehr helfen.
Aber der Macht der Verbraucher trauen Sie also nicht viel zu?
Nein, traue ich nicht viel zu. Und außerdem ist es auch so, zum Beispiel, ich gehöre auch zu den Menschen, die sich teure Kleidungsstücke gar nicht leisten können. Aber es ist für mich durchaus auch möglich, auch preiswerte Kleidungsstücke trotzdem fair herzustellen. Denn bisher ist es ja nur so, dass diese Konzerne als solche riesigen Profite gemacht haben, die überhaupt nicht nötig sind. Also es wäre tatsächlich möglich, zum gleichen Preis mit fairen Arbeitsbedingungen Sachen herzustellen. Bloß dann müssen eben die Konzerne sich mal ein bisschen mit...
Da wurden ja eben auch die Zahlen schon mal angesprochen. Also die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat ausgerechnet, dass für ein T-Shirt, für das dort ein ordentlicher Lohn bezahlt werden würde, hierzulande eigentlich nur 12 Cent mehr bezahlt werden müsste.
Genau, so ist es. Genau. Das muss man sich vor Augen führen und nicht sagen, jetzt ich kaufe jetzt nur noch teure Kleidungsstücke. Und damit ist überhaupt nichts getan, sondern wichtig sind diese politischen Aktionen, eben wie Verdi das auch damit schon angedeutet hat.
Danke Ihnen für Ihren Anruf.
Bitte schön.
Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht.
Danke auch so. Tschüss.
Jetzt ist Jan Bühlmann in Hannover dran. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Herr Bühlmann, was sagen Sie? Haben Sie sich schon in Ihrem Kaufverhalten darauf eingestellt, über das, was wir so nach und nach jetzt doch erfahren, über die Produktionsbedingungen?
Ja, natürlich, begrenzt habe ich das getan, sonst hätte ich hier wahrscheinlich auch gar nicht angerufen. Also das Bewusstsein dafür, dass man was damit zu tun hat, mit dem, was man konsumiert, das scheint ja bei allen Vorrednern ebenfalls da gewesen zu sein. Bei mir war das schon als Kind das Erlebnis, dass ich von den Ermordungen von Gewerkschaftern von der Coca-Cola Company in Südamerika gehört habe. Und ich sehe das anders. Ich habe jetzt immer wieder Skandale mitgekriegt um Produkte. Ich glaube, das kommt alle paar Jahre wieder. Und es verändert sich nicht groß etwas. Dieser wachsende Fairtrade-Markt ist natürlich eine Möglichkeit. Das mische ich auch mit. Das ist wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, die wir jetzt gerade haben, um einen Einfluss darauf auszuüben, was an anderen Orten dieser Welt passiert, in den Produktionsstätten. Jetzt sehe ich auch die Möglichkeit, das politisch anzugehen, indem man Druck auf die Regierung ausübt zum Beispiel und unsere Regierung Druck auf andere Regierungen ausübt. Glaube ich aber auch nicht daran. Also unsere Regierung trägt zum Beispiel den IWF mit, den Internationalen Währungsfonds, der ganz bewusst weltweit für Privatisierung und gegen Gewerkschaftsfreiheit agiert. Das heißt, unsere Regierenden haben durch Lobbyfinanzierung und sonstige Machenschaften durchaus Interesse daran, dass die Produktionsbedingungen in anderen Ländern weiterhin so bestehen bleiben.
Aber wenn Sie sagen, die Politik wird nichts tun, der Verbraucher hat keinen Einfluss, dann kommt ja unterm Strich raus, es wird alles so bleiben, wie es ist. Ist das der Schluss, den Sie daraus ziehen?
Nein, also ich denke, dass einerseits die aufstrebenden Märkte in anderen Regionen nach und nach einen größeren Anteil am Wirtschaftswachstum haben werden, mhm, und dass dadurch zum Beispiel einfach in Europa der Lohn sinken wird. Das halte ich auch für eine der realistischsten Szenarien, dass in Europa der Lohn sinkt. Das muss man halt jetzt auch sehen, dass es nicht erst seit 10 Jahren so ist oder seit 20, sondern dass das schon ein Überbleibsel ist aus ganz anderen Zeiten, dass unsere Produktionsmittel einfach die effektiveren sind und dass die Wirtschaft hier das genutzt hat, um die Verhältnisse so zu erhalten. Es gibt zum Beispiel am 31. in Frankfurt diese Blockupy-Geschichte, von der wir letztes Jahr viel gehört haben. Mhm. Und da wird auch den Bekleidungsketten ein Aktionsfeld gewidmet. Das wäre eine Möglichkeit, politisch Druck auszuüben.
Also mehr aktiv werden, und zwar wirklich auf breiter Front. Nicht nur an der Ladenkasse, sondern eben auch auf der Straße.
Das auf der Straße, das wird auch nichts bringen. Damit wird man keinem Lobbyisten in seinem Flugzeug nur zuwinken können. Das wird nichts bringen. Es geht, wenn schon, darum, in den eigenen Betrieben sich so zu organisieren, dass man nicht so abhängig ist von der Weltwirtschaft. Das ist auch für uns wichtig. Hier sterben gerade ganz viele kleine Läden. Die gesamte Mini-Wirtschaft ist auch hier in Deutschland am Sterben. Das ist ein Phänomen, was uns alle ganz stark angeht. Jetzt gerade schon, das wird auch noch stärker werden. Also der Internethandel ist zum Beispiel für den Buchhandel
ein, ja, da kommen wir jetzt noch auf ein weites Feld, Herr Bühlmann. Aber gut, dass Sie es angesprochen haben. Aber wir wollen doch heute mal bei den Textilien bleiben. Ich danke Ihnen für Ihre Überlegungen, Ihre Anregungen zu unserem Thema.
Ja, einen schönen
Gute
Abend.
Gute Nacht an Sie. Tschüss. Tschüss. Annemarie Walter ist in Bergkirchen. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, haben Sie sich schon Gedanken gemacht, wie Sie reagieren auf das, was wir inzwischen alle wissen?
Also ich versuche sehr viel über Secondhand oder auch mal auf dem Flohmarkt zu kaufen. Aber auf der anderen Seite sollte man das nicht direkt boykottieren, weil diese Damen oder Frauen, die da arbeiten, die müssen ja ganze Familien ernähren. Mhm. Und letzte Woche war im Fernsehen eine Rosi, die 85-jährig ist und also eine Hilfsorganisation hat. Und die hat gesagt, Bangladesch, also sie war erst vor kurzem da, ist im Aufwind. Mhm. Der Wirtschaft wird es besser gehen, aber die Hersteller verpflichten sich ja, oder die Firmen verpflichten sich, da etwas zu verbessern. Und sie ist guter Dinge, dass da was aufwärts geht und Positives passiert. Mhm. Und wenn wir jetzt das alles boykottieren und nichts mehr kaufen, das in diesem ärmsten Land der Welt, das ist mal wahr.
Man könnte ja zum Beispiel mal überlegen, die Unternehmen, die jetzt nicht dieses Abkommen unterzeichnet haben, wobei das Abkommen ja wirklich erst ein erster kleiner Schritt ist. Da geht es ja um Brandschutz und um Sicherheit und so etwas. Genau. Aber das sind ja von den großen internationalen Konzernen längst nicht alle, die da mitmachen. Ja. Und betroffen sind in Bangladesch, habe ich gelesen, von den 5000 Textilproduzenten nur ungefähr 1000, die für diese Firmen produzieren, für die 30 Handelsketten, die jetzt das Abkommen unterzeichnet haben, dann könnte man ja überlegen, dass man eben dann die anderen, die da nicht machen, doch boykottiert.
Ja, das wäre eine Möglichkeit. Genau. Und da müsste eigentlich noch mehr in der Presse kommen, damit man auch genau weiß, wer mitmacht.
Hm. Das war nachzulesen. Also das war jetzt, als das Abkommen abgeschlossen wurde. Also es ist ja auch erst ein Anfang. Da können sich ja auch noch weitere anschließen und man muss einfach mal sehen, was daraus folgt. Aber zumindest mal ein Schritt, und da hat doch sicherlich dieses schreckliche Unglück vom April dann doch nochmal die Sache vorangetrieben.
Das hat die auch gesagt, so bitter und so furchtbar tragisch das war. Es hat einen Schritt in die richtige Richtung bewirkt.
Mhm.
Dass es so viele Opfer gekostet hat, war natürlich sehr, sehr, sehr traurig.
Mhm.
Ja, das war eigentlich alles, was ich zu dem Thema sagen wollte.
Und dafür danke ich Ihnen. Gute Nacht.
Tschüss, gute Nacht.
Jetzt gehen wir wieder nach Berlin. Diesmal ist es Ute Marsche, die am Telefon ist. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ja, also ich kaufe eigentlich meine Kleidung ziemlich unkritisch ein, aber ich habe es einmal gemacht, dass ich jemand Geld mitgegeben habe nach Indien, dass da eine Maschine gekauft wurde für eine Frau, die sich dann selbstständig macht. So habe ich sozusagen das ausgeglichen.
Mhm.
Und das wäre auch so mein Vorschlag, dass man ja auch mal so privat so eine Initiative machen könnte.
Was können Sie sich da vorstellen?
Naja, ich habe einfach privat jemand eine Maschine geschenkt, einer Frau in Indien, die ich nicht kenne.
Eine Nähmaschine.
Eine Nähmaschine,
und, ja. Und die wird dann da im Einfraubetrieb mit dieser Maschine.
Naja, wie das dann gehandhabt wird, weiß ich nicht. Aber dann sind die halt nicht mehr so ganz abhängig von irgendwelchen Arbeitgebern, die sie ausnutzen.
Hm. Das ist sicherlich eine Möglichkeit, aber andererseits eben die Masse arbeitet ja doch dann für die großen Handelsketten. Und da ist eben jemand mit einer Nähmaschine einfach, da kommt man nicht weiter, ne?
Mit einhändig nicht, aber wenn sich das mehrere Leute machen, kommt man vielleicht schon ein bisschen weiter.
Hm.
Das ist ja nur, weil von meiner ist ein kleiner Tropfen, aber.
Naja, nun ist nicht jeder, hat nicht jeder da die Möglichkeit, da einen Kontakt herzustellen. Ja, das müsste man dann ja irgendwie auch so organisieren, dass man das im größeren Stil macht.
Ich denke schon, dass es vielleicht solche Organisationen gibt, wo man was spenden kann und das dann weitere Kreise zieht.
Hm. Und wie machen Sie es mit Ihrem Kaufverhalten? Ziehen Sie da auch Konsequenzen?
Nee, da bin ich ja relativ unkritisch.
Also da geht es einfach nur, wenn Sie es sehen und es gefällt, dann wird es gekauft.
Ja, ja, ja.
Gut, Frau Marsche, dann danke ich für den Vorschlag und wünsche Ihnen eine gute Nacht.
Das wünsche ich Ihnen auch.
Und
also, tschüss.
Tschüss. Und jetzt haben wir noch Gisela Nowak in München. Guten Morgen, Frau Nowak.
Ja, guten Morgen, Frau Lemke. Guck mich noch ganz kurz fragen.
Ja, genau.
Ich wollte nur sagen, ich habe jetzt meine Bemühungen, mit Menschen in Kontakt zu kommen, die ich kenne und wo ich weiß, die haben auch das Geld und könnten sich ein bisschen mehr Mühe machen beim Einkaufen. Gerade fiel das Wort unkritisch, die sind einfach unkritisch. Die gehen in die Stadt und kaufen und wenn es ihnen gefällt, dann ist einfach der Standpunkt, da kann ich eh nichts dran machen.
Mhm.
Ich stelle aber fest, in München, also ich habe jetzt auch mein Einkaufsverhalten so verlegt, dass ich, wenn ich unterwegs bin in kleinen Städten, zum Beispiel Rosenheim oder Weilheim oder Regensburg, beim Ausflug das damit verbinde, wenn ich etwas sehe, weil ich festgestellt habe, da gibt es noch kleinere Geschäfte, die in privaten Händen sind, obwohl es, man kann zusehen, wie es weniger wird. Mhm. Und mein Verhalten ist so wenig kaufen wie möglich. Ich habe schon immer hochwertig und nicht billig gekauft, schon von der Familie, von der Erziehung. Und Kleider spielen bei mir auch nicht so, beziehungsweise Hosen nicht so einen Stellenwert. Aber ich stelle zunehmend fest, meine alten Münchner Geschäfte haben nicht mehr diese Produkte, die sie früher mal hatten, die lassen auch alle in Asien nähen. Auch in der Maximilianstraße habe ich diese Woche eben wieder gehört, Prada lässt auch da nähen und was willst du da
aber
machen?
Aber glauben Sie denn, dass in den kleinen Geschäften, die Sie noch in den kleinen Städten, in den kleineren Städten finden, dass da Textilien hängen, die nicht aus Asien kommen?
Lieferanten mehr.
Also die haben nicht dieselben Marken.
Firma, die lässt aber auch in Asien machen, weil sie gesagt haben, die Preise sind bei uns nicht mehr zu bezahlen.
Mhm.
Da war ich entsetzt, da habe ich jetzt 40 Jahre gekauft, schon jetzt für meine Enkeltochter. Und die Sachen sind mir einfach teilweise auch so undurchsichtig beschriftet, dass man wirklich Design bei und dann die Herstellung fehlt. Mhm. Aber es wird alles untransparenter. Mhm. Je mehr man von transparent jeden Tag hört in Ihren Sender, ich höre nur Deutschlandfunk, und Nachhaltigkeit ist, das Einkaufen wird immer schwieriger und undurchsichtiger.
Also mehr Nachfragen. Frau Nowak, danke für Ihren Anruf. Wir sind
ich
am Ende der Sendung.
Angekommen
ich danke Ihnen und eine gute Nacht nach München.
Danke.
Ja, und am Ende der Sendung gibt es immer noch ein paar Hinweise. Einen darauf, dass es hier nach den Nachrichten mit Ute Kannenberg weitergeht und Tonart Jazz. Den nächsten Hinweis darauf, dass morgen um 1.05 Uhr hier mein Kollege Oliver Thoma mit Ihnen diskutiert. Und ansonsten wünsche ich Ihnen eine gute Nacht. Kirsten Lemke war Mikrofon. Tschüss.